Mein Anliegen ist, dass wir uns auf Texte besinnen, die wir aus der Bibel entnehmen, weil ich glaube, dass das Einzige, was uns nützt in der Zeit, in der wir leben, ist, dass wir uns wirklich auf biblische Inhalte besinnen. Und da ich mich ein bisschen auf dem christlichen Buchmarkt auskenne, habe ich so den Eindruck, da schwimmt ziemlich viel rum, was so Lebensweisheiten von sich gibt, die interessant klingen und die wir auch immer mal in den Social-Media-Kanälen hören. Aber ich bin überzeugt, dass uns das nicht weiterhilft, sondern es hilft uns wirklich nur weiter, wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir auch zu solchen Themen wie Väter und Söhne die Bibel befragen. Und deswegen möchte ich immer wieder mit euch Bibelverse lesen und auch über Bibelstellen nachdenken und euch die zum Nachdenken mitgeben heute. Dieses prächtige Bild hatten wir gestern schon, also das ist meine Familie. Ich habe 4 Söhne. Das ist hier einer mit dem Bart und das ist der zweite und das ist der dritte und da oben der Blonde, das ist der vierte. Dann habe ich noch 2 Söhne. 5 von 6 Kindern sind bei uns verheiratet und die haben uns mit 14 Enkeln beschert. Also, ich lebe in einer fröhlichen und großen Familie und bin sehr glücklich dabei. Und ich möchte gerne etwas sagen über Väter und Söhne. Das Bild habe ich gewählt, weil uns allen irgendwie klar ist, dass wir uns in einer Generationenkette befinden. Also ich habe von meinem Vater profitiert, der leider nicht mehr lebt. Und ich habe Söhne, die haben irgendwie, ich hoffe, sie haben von mir profitiert. Und ich sehe jetzt voller Freude, dass sie auch schon wieder Söhne haben und sich mit ihnen quälen. Und sie merken, es geht immer irgendwie weiter. Und das bewahrt uns auch davor, dass wir denken, wir sind irgendwie die Spitze der Schöpfung, sondern es gab vor uns Leute, es gibt nach uns Leute. Und unser Leben besteht im Wesentlichen darin, dass wir Dinge von unseren Eltern oder Voreltern gelernt haben, zum Teil übernommen haben, aber sie haben uns geprägt. Und jetzt dürfen wir das weitergeben an unsere Kinder, an unsere Enkel. Vielleicht erlebt der ein oder andere von uns noch Urenkel. Und das macht uns irgendwie auch demütig. Ja, also lange Zeit habe ich so gedacht, zwischen 30 und 45, also vor mir war nicht viel und nach mir kommt auch nicht mehr viel. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Irgendwann wirst du alt und du wirst bedeutungslos oder bedeutungsloser und das Leben geht so ein Stück an uns vorbei und wir treten in den Hintergrund und andere Akteure sind da. Und dann ist es doch so gut, dass wir die Zeit nutzen, die wir haben, wo Gott uns Kinder in die Hand gibt. Und Kinder sind ja wirklich prägsam, wie so ein Ton, in den man noch Sachen eindrücken kann. Und wenn sie 6 oder 8 sind, dann ist der Ton hart geworden. Dann kannst du nur noch mit sehr viel Aufwand und Schleifen versuchen, Dinge zu korrigieren. Ja, deswegen ist die Zeit, die wir als Väter mit unseren Söhnen verbringen, spannend. Und damit komme ich zum ersten Bibelvers, den ich mit euch lesen möchte. Und dieser Bibelvers war für mich der entscheidende Bibelvers, über Vatersein nachzudenken. Also ich habe gestern schon gesagt, für die, die gestern nicht da waren, ich habe 20 Jahre lang auf dem Reiherhals zugebracht. Das ist eine Halbinsel. Wir haben viele Freizeiten gemacht und wir hatten sehr viel Kontakt mit jungen Familien, mit jungen Leuten, die auch gerne heiraten wollten, die dann geheiratet haben und mit ihren Kindern zu uns kamen. Das ist ein großes Glück, was wir hatten. Und immer wieder kam die Frage auf, dass sie gesagt haben, Klaus, du hast mit uns Kinderfreizeit gemacht und dann hast du mit uns Ehevorbereitungsseminar gemacht und dann durften wir heiraten und dann haben wir Kinder gekriegt, dann schleppten sie mir ihre Kinder an und sollte ich noch ein Seminar machen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Und ich habe ihnen immer wieder gesagt, aber sterben könnt ihr hoffentlich alleine. Also es ist ja nicht so, dass wir für jeden Schritt irgendwie ein Seminar besuchen müssen und sollen. Und ich glaube, dass Gott das auch nicht will. Gott möchte uns gerne erziehen und er erzieht uns, indem wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, indem wir die Bibel lesen und zu ihm beten. Und wenn ihr das nicht macht, dann können wir uns den ganzen Spaß hier sparen. Es ist einfach sinnlos. Wenn ihr keine persönliche Beziehung zu Gott habt, Worüber soll ich reden? Der zweite Punkt, das Plus, was viele von euch haben, also die, die ich jetzt kenne, ihr besucht eine christliche Gemeinde. Und das sind Stunden, die wir erleben, wo Gott uns prägt und wo er uns wachsen lässt. Und dann kannst du dir das ein oder andere Seminar sparen. Also, dass ihr hier seid, ist schön, aber wenn ihr eine... Ja, gut. Damit kommen wir zu dem Vers. Und der Vers heißt, und er wird, ich lese mal den ganzen Vers vor, ab Vers 5. Also ist bei mir noch die alte Verszählung, Malachi 4, Vers 5. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf dass ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Dieser Vers steht an einer ganz exponierten Stelle. Der steht an der Stelle, an der Grenze zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und Gott benutzt diesen Vers wie einen Paukenschlag, dass er das Alte Testament mit so einem Vers endet. Und man wird, du bist? Josua. Man wird ja auch wach, wenn man das liest, dass man denkt, ich hätte es genau andersrum erwartet, Max, nicht wahr? Man hätte erwartet, dass Gott doch endlich mal das Herz unserer ungehorsamen Kinder zu uns wendet, damit die endlich mal vernünftig werden. Und Gott sagt hier, nein, ich werde das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern wenden. Und wenn wir die Medaille umdrehen und schlagt bitte mit mir Lukas 1 auf, dann kommen wir zu Lukas 1. Und da sehen wir, das ist genau die Schnittstelle. Malachi 4, Vers 6. Oder, was ist das bei euch, Malachi 3, Vers, Äbelstückchen? 24, genau. Und ich lese Lukas 1, Vers 17, und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. An dem Vers wird es noch schlimmer. Denn dann steht gar nicht mehr, dass Gott das Herz der Väter zu den Kindern bekehrt und das Herz der Väter zu den Kindern. Und in Malachi 3 steht ja wenigstens noch, und das Herz der Kinder zu den Vätern wendet. Das steht in Lukas 1, Vers 17 nicht mehr, sondern da drückt der Heilige Geist das anders aus. Er sagt, in dem Geist und der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern, und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten. Gut, da könnten wir vielleicht noch unsere Kinder unterbringen unter der Rubrik Ungehorsame. Was ich sehr schön finde in diesem Vers, ist, dass Gott das Ziel formuliert, warum wir uns als Väter mit unseren Söhnen abquälen müssen und sollen und dürfen. Es ist, um dem Herrn ein gerüstetes Volk zuzuführen. Das ist doch herrlich, oder? Das ist so, als wenn wir die ganze Zeit eine Militärparade führen, bis der König kommt. Ja? Also nicht, dass wir unsere Kinder drangsalieren und drillen, aber wir bereiten sie irgendwie vor und wir dürfen unseren Kindern sagen, der Herr kommt wieder und wir möchten gerne, wenn der Herr kommt, ihm ein gerüstetes Volk zuführen. So könnte man das einerseits verstehen, aber man kann es natürlich ganz praktisch auch so verstehen, wenn der Ruben bei euch da hinten mal 19 wird, dann entlasst ihr ihn vielleicht in eine FSJ-Zeit in Serbien oder so, oder keine Ahnung, wo er sich die Zähne ausbeißen muss, oder in Israel. Und als mein ältester Sohn, also als der unser Haus verlassen hat, ihr seht schon, ich leide immer noch unter dem Rausgehen meiner Kinder, der ist nach Rumänien gegangen in ein Kinderheim, weil ich den Eindruck hatte, es ist gut für ihn, wenn er mal diese Blase Deutschland verlässt, wo ihm alles in den Hintern geblasen wird. Ich sage, du, Frieda, es gibt auf der Erde Teile, da lebst du nicht so wie in Deutschland. Also da ist ja Rumänien noch relativ zivil. Aber da gab es ein Kinderheim und da hat er in einem Zimmer gewohnt den ganzen Winter, der nicht beheizbar war. Also es war schon mal eine kleine gute Schule. Und dann fing er an, Kinder zu lieben, die in einem Kinderheim waren. Er hat das Land Rumänien angefangen zu lieben. Wenn ich den jetzt nicht festgebunden hätte in Deutschland, wäre der wahrscheinlich weg gewesen. Und er hat angefangen, Zigeuner zu lieben. Er hat eine ganz andere Welt entdeckt. Und das war mein Ziel, als ich ihm empfohlen habe, zu sagen, pass auf, wenn du dein Abi gemacht hast, du bist durch, bevor du anfängst zu studieren, geh mal ganz woanders hin, lern mal eine ganz andere Welt kennen. Und das war für mich so ein Stück, ich möchte gerne dem Herrn ein zugerüstetes Volk zuführen. Ich habe immer so meine Träume gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne, wenn meine Kinder groß sind, dass ich sie bei Gott irgendwie an der Garderobe abgeben kann und kann sagen, hier hast du ihn und der ist jetzt tauglich. Mit dem kannst du irgendwas machen, mit dem kannst du reden und am Ende wird er das machen, was du willst und nicht, was ich will. Das ist natürlich ein Traum, den träumen wir alle als Väter. Aber dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Wie kann ich meine, wir sollen ja nicht unsere Träume verwirklichen in unseren Kindern, ebenfalls nicht, das nicht laut sagen. Und dann komme ich zurück auf Malachi 4, Vers 6 oder 3, Vers 28. Da sagt Gott unmissverständlich, damit wir als Väter eine gute Beziehung zu unseren Söhnen haben, dafür müssen wir als Väter verändert werden. Und Daniel, wenn das die Botschaft ist, die du heute mitnimmst, dann finde ich, ist das schon genug, dass wir von unserer Selbstgenügsamkeit, von unserer Sicherheit, von diesem Sattel irgendwie runterkommen und nicht denken, also wir haben alles im Griff, wir wissen Bescheid, wir wissen, wo die Straße lang geht und jetzt haben wir Kinder und die Kinder müssen verändert werden, ja? Die Kinder müssen erzogen werden, den Kindern müssen wir Grenzen aufzeigen, die Kinder müssen wir beloben, die Kinder müssen wir strafen. An sich ist das alles richtig. Aber Gott sagt, als erstes möchte ich, dass die Herzen der Väter zu den Kindern bekehrt werden. Und dann habe ich mich lange gefragt, was bedeutet das denn? In Deutschland bedeutet das, dass wir als Väter unsere Kinder ernst nehmen. Und dass wir unsere Kinder nicht als lästig empfinden. Dass wir auf der Seite unserer Kinder stehen. Egal, ob es Söhne oder Töchter sind. Also wenn ich jetzt gesagt habe, der Vortrag heißt Väter und Söhne, das könnt ihr auch ruhig mit Töchtern unterbringen. Meine Tochter ging in die 7. Klasse und sie kommt aus der Schule, rennt in mein Arbeitszimmer, heult wie ein Schlosshund, laut, sie hat immer laut geheult. Und ich sage, Papa, ist was ganz Schlimmes passiert. Na, ich sage, Jule, bist du durch die Fahrprüfung gefallen? Nein, nicht schon wieder zum dritten Mal. Ich sage, Papa, du hast mir gesagt, wenn ich Christ bin, dann darf ich keinen Freund haben und ich darf mit dem nicht ins Bett springen und ich soll warten, bis ich einen Mann kriege und das habe ich ja alles kapiert. Weißt du, was heute passiert ist? Meine Englischlehrerin hat zu mir gesagt, Jule, ich habe dich beobachtet. Du bist wahrscheinlich lesbisch. Und dann habe ich sie gefragt, woraus sie darauf kommt. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast ja keinen Freund und du bewegst dich so komisch hier in der Schule. Und ich sage dir eins, ich bin mit der Mathelehrerin zusammen. Und das ist super. Und wir haben unser Frausein entdeckt. Und ich empfehle dir, eine lesbische Beziehung einzugehen. Und die saß da, die hatte, die Tränendrüsen waren leer, die war einfach fix und fertig. Sie sagt, jetzt mache ich schon das, was du von mir willst. Und ich kriege dafür die Arsch, also das wird ja nicht aufgenommen, die Arschkarte. Also, und was soll ich machen? Kannst du mir nicht helfen? Und dann muss meine Tochter, oder wenn es mein Sohn gewesen wäre, dann muss er von mir ein Zeichen bekommen. Und das Zeichen bedeutet, Jule, ich stehe auf deiner Seite. Und ich bin morgen bei deiner Lehrerin. Und dann meinte sie, aber Papa, ganz vorsichtig. Und am nächsten Tag hatte Herr Günscher einen Termin gekriegt bei der Englischlehrerin. Ich war natürlich vom Blutdruck her nicht ganz unten. Und haben wir eine Weile gesprochen und hat sie zu mir gesagt, obercool, Herr Günschel, ich kenne Sie. Es ist ja das 4. Kind von Ihnen hier in der Schule. Ich weiß genau, wie Sie ticken. Darf ich Ihnen was sagen, ehe Sie sich noch mehr aufregen? Ihre Tochter hat 2 Erzieher. Der eine bin ich, der andere sind Sie. Und ich sage Ihnen, wie das Duell ausgeht, ich werde gewinnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bab, war ich draußen. Und das war für mich so ein Augenöffner, dass ich wusste, ich befinde mich im Kampf. Und deswegen haben wir ein Männerbuch rausgebracht, das heißt Frontmann. Also auf Englisch heißt das Point Man. Point Man ist eine amerikanischen Militäraufteilung. Das war damals im Vietnamkrieg so. dass man frühest immer gesagt hat, wenn eine Truppe zusammengestellt wurde, also in Vietnam konnte man nicht so mit Panzer und geordneter Mannschaft durch den Dschungel ziehen. Also man hatte eine Truppe, das waren immer 5 oder 8 Leute. Und dann hat der Unteroffizier zu den 8 Leuten gesagt, heute, Joshua, bist du Point Man. Und Point Man bedeutet, du hast die Verantwortung, heute Abend wieder 8 Leute hier abzugeben. Du musst alle lebend wieder zurückbringen. Das ist deine Aufgabe. Und daraus hat Steve Farrar ein Buch gemacht für Familienväter, in dem er sagt, wenn du 6 Kinder hast, ja, dann ist deine Einheit besteht aus 8 Leuten. Und die einzige Aufgabe, die ich in dieser verrückten Welt habe, ist, dass ich am Ende zu Hause ankomme und gebe bei Gott alle Leute wieder ab. Und ich habe 6 Kinder. Meine Einheit bestand aus 8 Leuten. Und es geht nicht nur um meine Kinder, es geht auch um mich und es geht auch um meine Frau. Also wir wollen ja als Eltern den Krieg auch überleben. Aber als ich bei der Englischlehrerin in dem Zimmer saß, wusste ich, ich bin im Krieg. Könnt ihr das verstehen? Diese Frau verbringt mehr Zeit mit meiner Tochter als ich selbst. Und dann wusste ich, das ist nicht mehr zum Lachen, das ist kein Spiel, sondern die Frau meint es ernst. Und die wird so lange meine Tochter bekneten, bis sie entweder zusammenknickt oder bis sie den, wie nennt man das hier hinten, das Rückgrat hat und zu sagen, sie können mir jetzt erzählen, was sie wollen, ich werde meinen Stiefel durchziehen. Und wisst ihr, wie das Duell ausgegangen ist? Das erzähle ich jetzt natürlich nur, weil es gut ausgegangen ist. Ja? Ich habe gewonnen. Aber als ich meine Tochter an den Traualtar geführt hat und sie hat tatsächlich einen Mann geheiratet und nicht eine Frau, da kam mir genau die Geschichte wieder hoch. Und da habe ich gedacht, ich wünschte mir, die Englischlehrerin wäre da. Ich hätte sie einladen sollen. Und ich weiß auch nicht, ob sie heute noch mit der Mathelehrerin zusammen ist oder ob der Frust sie auch wieder gepackt hat und sie ist in der nächsten Beziehung. Aber wir müssen verstehen, das, was da draußen passiert, so nett wie eure Kinderchen hier alle sind, die ihr habt, ihr seid im Krieg. Baden-Württemberg ist noch ganz brav. Jetzt habt ihr wieder eine grüne Regierung gekriegt. Sie werden nicht brav bleiben. Also Baden-Württemberg wird sich genauso entwickeln wie Brandenburg oder Berlin. Und da ist alles zu spät. Berlin hat jetzt eine Partei von Nichtgebärerinnen gegründet. Frauen, die sich geschworen haben, keine Kinder zu gebären. Da habe ich gedacht, da könnte ich beitreten. Ja? Also ich habe mir das auch geschworen. Also viele Sachen kann man ja nur noch mit Humor ertragen. Wir sind im Krieg. Und in diesem Krieg sagt Gott nicht, und jetzt musst du deine Kinder erziehen. Du musst deine Kinder drangsalieren. Du musst mit denen das so und so und so und so machen. Sondern Gott sagt in Malachi 3, Vers 28, ich möchte dich gerne verändern. Ich möchte, dass du die richtige Sicht auf deine Kinder kriegst. Und die Jule, meine Jule, die ich damals, für die hätte ich mir einen Herzinfarkt geholt bei der Englischlehrerin, die musste einfach wissen, wenn ich zu meinem Vater gehe, dann weiß ich, dass mein Vater auf meiner Seite steht. Mein Vater steht auf meiner, und der wird in die Schule gehen und der wird mit der Lehrerin reden. Also nicht alle Kinder haben sich von mir gewünscht, dass ich mit ihren Lehrern reden soll. Aber wir müssen ja mit denen auch noch leben, dann ist ja alles vorbei, wenn du da warst. Also das ist unterschiedlich, aber die Jule wollte es. Und das habe ich natürlich als Vater nie vergessen. Und natürlich war ich hinterher stolz wie Oscar. Ich bin wirklich wie in den Krieg gezogen. Ich habe gesagt, ich werde dorthin gehen und ich werde mit ihr reden. Natürlich habe ich ja auch noch ein paar Takte gesagt, auch über ihre Lebensführung und dass ich ihr prophezeien kann, dass sie nicht nur den Kampf gegen meine Tochter verlieren wird. Ich sage, wenn sie so weiterleben, dann werden sie auch den Kampf gegen sich selbst verlieren. Das müssen sie einfach wissen. Also manchmal denke ich, wir müssen viel deutlicher mit unseren Mitmenschen reden, wenn sie schon solche Kanonen auffahren, dass auch uns die Munition nicht ausgegangen ist. Aber jetzt will ich hier nicht diese militärischen... Ich habe mich jedenfalls gefragt, als meine Kinder noch klein waren und ich diesen Vers gelesen habe, dann wusste ich, Gott möchte von mir, dass ich verstehe, A, wir sind in einem Kampf und B, wir haben uns rückhaltlos auf die Seite unserer Kinder zu stellen. Also das bedeutet nicht, dass wir sie nicht erziehen oder dass wir sie nicht korrigieren oder so. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber mein Kind muss in jeder Phase seines Lebens wissen, auch wenn ich Bockmist gebaut habe, wenn ich umdrehe und ich gehe zurück zu meinen Eltern, dann weiß ich, dass sie die Tür aufmachen werden. Das meine ich damit. Damit kommen wir zu einem weiteren Vers. Und den würde ich gerne mit euch lesen aus 1. Thessalonicher 2. Ich finde den sehr wertvoll, weil 1. Thessalonicher 2 uns eigentlich beibringt, wie Väter sind und wie Mütter sind. Und das ist eine überraschende Bibelstelle, weil es in diesem Abschnitt eigentlich überhaupt nicht um klassische Kindererziehung geht, sondern wir sind Nutznießer von einem Brief, den Paulus an eine junge Gemeinde schreibt. Und er beschreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, wie eine Frau ist. Und er beschreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 11, wie ein Mann ist. Und da wir jetzt in der Stunde mal bei den Männern sind, würde ich euch das gerne vorlesen. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Also nochmal, die primäre Anwendung der Stelle, der Kontext ist natürlich, Paulus, durch seinen Dienst ist die Gemeinde in Thessaloniki entstanden und jetzt schreibt er ihnen zwei Briefe. Und in dem ersten Brief, der sehr herzlich verfasst ist, sagt er ihnen, also ich bin eigentlich für euch wie eine Mutter und für euch wie ein Vater. Und ich wünsche mir, dass das in unseren Gemeinden tatsächlich stattfinden kann. Also wenn wir ältere Brüder sind, also ich bin jetzt so 65, also ich fange ganz vorsichtig an, alt zu werden, dann finde ich das nett, wenn wir keine Despote sind in unserer Gemeinde, sondern wenn wir uns zu Vätern und Müttern entwickeln. Also natürlich die Frauen zu Müttern und die Vätern zu Vätern. Und dass wir auch irgendwie etwas haben von einer väterlichen Aura. Paulus beginnt, gleich wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch. Ich möchte gerne mal den Vers mit euch ein bisschen auseinandernehmen. Wenn man 6 Kinder hat, braucht man für jedes einzelne Kind Zeit. Also je mehr Kinder wir haben, je mehr Zeit brauchen wir. Und wenn wir Malachi 3, Vers 28 gut verstehen wollen und wenn unsere Herzen sich wirklich zu den Herzen der Kinder wenden sollen, geht das nur über die Zeitschiene. Also wir müssen Zeit einplanen für unsere Kinder. Ihr Väter auch. Und ich habe den Eindruck, wenn unsere Kinder klein sind, zwischen 0 und 6, muss das eine sehr hohe Priorität haben. Ich würde sogar sagen, also ich würde niemals einen jungen Bruder, der Kinder zwischen 0 und 6 hat, verdonnern, sich noch mehr in der Gemeinde einzubringen und sich jedes Wochenende 12 Stunden einzuschließen, um seine Predigt vorzubereiten. Ich meine, dass das nicht dran ist. Sondern wenn Gott uns Kinder schenkt, dann müssen die Kinder eine gewisse Priorität haben. Und wenn wir eine Beziehung zu den Kindern haben wollen, Loi, willkommen. Ich habe die ganze Nacht deinen Namen gelernt. Schön, dass du da bist. Und wenn wir wirklich eine Beziehung zu den Kindern haben wollen, wenn wir wirklich wollen, wenn sie Stress in der Welt haben, dass sie dann den Schneid haben, zu uns zu kommen, dann brauchen wir Zeit dafür. Es geht nicht anders. Darf ich mal einen Tipp geben? Ihr habt ja alle noch so süße kleine Kinder. Also wenn die 14 werden, würde ich euch empfehlen als Väter, dass ihr ihnen anbietet, dass ihr in irgendeine europäische Hauptstadt mit ihnen fliegt und ein Wochenende, verlängertes Wochenende, wenn es geht, mit ihnen verbringt. Also ich komme ja aus der DDR. Nein, kannst auch eine andere Stadt nehmen. Kannst auch Fahrrad fahren. Also, wisst ihr. Ja, wollte gerade protestieren da hinten. Ich sehe alles. Das weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Doch, ich komme aus der DDR, das ist mir gerade noch eingefallen. Und bei uns gibt es ja Jugendweihe. Jugendweihe ist so ein Fest, da dürfen sich Jugendliche mit 14 das erste Mal besaufen und sie kriegen 3000 Ostmark geschenkt. Und da musstest du immer in den Gemeinden, also das nützt heute keinem mehr, 3000 Ostmark, ja, ist vorbei. Und da mussten wir immer unseren Kindern erklären, warum sie sich nicht besaufen dürfen, warum sie nicht so viel Geld kriegen und so. Aber ich habe gedacht, bei solchen Sachen kann man ja auch mal einen Ersatz bieten. Ja? Also jetzt nicht alkoholfreies Bier, sondern man sagt seinem Kind, pass auf, ich mach was mit dir. Und einer meiner Söhne, der hat dann gesagt, er wollte nach London, also sind wir nach London geflogen. Und da waren wir 5 Tage. Und er wusste genau, wenn Papa 5 Tage frei nimmt, damals kostete ein Flug nach London 80 Euro oder so, also hast du auf der Tragfläche gesessen, aber das war jetzt kein Problem. Und dann sind wir dahin, überhaupt kein Ding. Und wisst ihr, wie diese 5 Tage sich entwickeln? Auf der Hinfahrt mit dem Zug zum Flughafen, 0 Gespräch. Er saß da und dachte, ach du Schande, mit meinem Vater 5 Tage zusammen. Und nach 5 Tagen knackst du auch den härtesten Krebs und er fing an zu reden. Also einer meiner Söhne so schweigsam und so introvertiert, dass ich glaube nicht wirklich, dass er Gene von mir hat. Aber es ist so. Und nach dem 2. Tag fing er an zu reden, am 3. Tag redete er immer mehr und am 5. Tag ließ er sich zu der Bemerkung hinreißen, schade, dass die Zeit vorbei ist. Ah, ich sag nochmal gleich, ich würde dich gerne aufnehmen. Es tut uns so gut als Väter und dann durfte er bestimmen, was wir in London machen. Also wir sind nach Chelsea gegangen, ins Stadion, alles super, waren in Wimbledon, er ist so ein Sportfreak. Dann haben wir da an der Themse gestanden und haben uns das Leben in London angeguckt, noch die Krone von der Königin und die Diamanten besichtigt. Wir waren am Nullmeridian in Greenwich, also war auch für mich nett, aber es war natürlich auch so eine Art Dienstreise. Und dann der letzte Sohn, der wollte unbedingt nach Barcelona, Camp Nou, muss ja einmal gewesen sein in seinem Leben. Du kannst dich aufregen als Vater und kannst sagen, ey, und der Besuch in Camp Nou, ich kann es nur jedem Vater mit seinem Sohn empfehlen, ist ein genialer Ausflug, um deinem Sohn zu zeigen, wie moderner Götzendienst geht. Und er hat mir das selbst gesagt. Also du kriegst eine Führung durch Camp Nou, die ganzen Fußballer in Lebensgröße und dann läufst du an denen vorbei und huldigst ihnen. Ja, so. Das ist wie Anbetungsstunde in der christlichen Gemeinde. Und als wir fertig waren, sagt sogar mein Sohn zu mir mit 16, sag mal, Papa, das war ein bisschen wie Gottesdienst, oder? Ja, ich sag genau. Ich sag, hast du es kapiert? Also der ist jetzt nicht so völlig durchgeknallt, was Fußball angeht. Aber manchmal ist es doch gut, man taucht mal in so eine Welt ab und sagt, ey, da kann man doch auch mal negativ was von lernen. Also jetzt als Mensch im Camp Nou zu stehen und dann Fußballspiel zu sehen, betrachte ich nicht als Sünde. Mich haut das jetzt nicht so um, aber die Zeit, die möchte ich nicht missen, die ich mit den beiden Söhnen verbracht habe. Meine beiden ältesten Söhne, da hatte ich die Idee noch nicht, die liegen mir heute noch in den Ohren und die wollen die Fahrt mit mir noch nachholen. Ich sage, das wollt ihr nicht wirklich, also wer schiebt den Rollator? Ich sage, ihr seid 38, du fährst doch nicht mit deinem Vater nach Warschau oder so. Naja, vielleicht kriege ich sie noch umgestimmt, vielleicht muss ich da auch noch durch. Kapitel 2, Vers 11. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, es sind unsere eigenen Kinder. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob ich euch das adäquat beschreiben kann. Also mein erster Sohn wird geboren, DDR, Diakonissenhaus. Da kamst du rein und da prangte an der Wand ein großer Spruch, fürchte dich nicht, glaube nur. Das habe ich als werdender Vater echt gebraucht. Dann wurde das Kind geboren und irgendwann sagte dann die Schwester, sie können jetzt nach Hause gehen und nach 7 Tagen können sie ihre Frau mit dem Kind holen, wenn alles gut geht. Und dann durfte ich jeden Tag 15 Minuten sie besuchen und das Kind und die Frau durch eine Scheibe angucken. Also meine Frau kannte ich schon, an das Kind musste ich mich gewöhnen. Fand ich also ein bisschen albern. Und am 7. Tag kommt dann die Schwester, Scheibe zur Seite, Tür geht auf, wie nennt man die Dinger, Maxi-Cosi, drückt mir den Maxi-Cosi in die Hand, da liegt ein Mensch drinne. Bitteschön, Herr Günschel, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich dachte, ich darf den jetzt anfassen, mitnehmen? Also wirklich? Also ist er verrückt, oder? Und dann nimmst du den, trägst ihn ganz vorsichtig zum Auto, schnallst du an, versuchst zu lächeln, er hat nicht gelächelt. Fährst du nach Hause, Körbchen ist da, legst ihn vorsichtig rein. Und vorher hatte ich ihm einen Brief geschrieben. Ich habe ja 6 Tage auf ihn gewartet zu Hause. Und ich habe ihm einen langen Brief geschrieben. Alles, was mir als Vater durch den Kopf geht. Ich sage, Frieda, alles, was du von mir hast, ist, dass du ein Sünder bist. Das tut mir leid. Naja, ich habe ihm mein ganzes Herz ausgeschüttet, dass ich es nicht kann, dass ich noch nie ein Kind erzogen habe. Und als er 18 war, habe ich ihm den Brief gegeben. Ich sage, Freddy, als du damals herzhaft in die Windeln geschissen hast und bei mir in der Wohnung gelegen hast, da habe ich dir diesen Brief in den Stubenwagen gelegt. Und jetzt mit 18 hast du das Recht, diesen Brief zu lesen. Und dann wusste er, dass ich für ihn bin, dass ich für ihn bin und dass ich vom ersten Tag an für ihn gebetet habe, dass er sich bekehrt. Und wisst ihr, was so demütigend ist für uns als Väter, dass wir es nicht befehlen können. Wir können es nicht befehlen, dass unsere Kinder sich bekehren. Wir können ihnen ein Vorbild sein, wir können ihnen ein Wegweiser sein, wir können es die größte Mühe geben und das sollen wir tun, wir sollen das ernst nehmen, aber wir haben es nicht in der Hand. Und ich weiß, dass es viele Familien gibt, die wirklich einen guten Job machen und deren Kinder sich nicht bekehren. Und ich habe ein tiefes Mitgefühl mit ihnen. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr in so einer Lage seid, hört nicht auf, für die Kinder zu beten. Es liegt in den Händen Gottes. Unsere Kinder haben sich in unterschiedlichen Altersstufen bekehrt. Aber ein Kind hat sich erst sehr, sehr spät bekehrt. Und das hat mich zum Wahnsinn getrieben. Ich habe gesagt, der Junge muss das doch mal raffen. Der ist doch hier in der Familie groß geworden, wo alle anderen sich bekehrt haben. Und er will es einfach nicht. Es sind unsere eigenen Kinder. Und dann steht hier, dass wir sie ermahnen und trösten und bezeugen sollen, dass sie wandeln sollen würdig des Gottes, der sie zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Bitte denkt daran, dass das Wort ermahnen im Griechischen immer auch ermutigen bedeutet. Also das griechische Wort bedeutet beides. Ich glaube, das heißt sogar, kennt ihr Griechisch, Parakaleo, oder? Ja. Und Paraklet ist der Tröster. Ja. Und Paraklet heißt ja wörtlich übersetzt, Para ist, ich stehe neben dir. Also der Paragleiter ist über mir, aber der Paraklet steht neben mir. Also wörtlich übersetzt heißt ermahnen, das ist die Botschaft an mein Kind, habe keine Angst, ich stehe neben dir. Ich stehe nicht über dir, ich stehe auch nicht unter dir, ich stehe neben dir. Also ich gehe mit dir mit. Und wenn meine Tochter sagt, Papa, ich habe ein Problem mit der Englischlehrerin, dann muss sie wissen, dass ich mit ihr mitgehe. Ich gehe mit ihr mit. Das ist ermahnen. Das Zweite, was hier steht, ist trösten. Und ich finde, unsere Kinder brauchen Trost. In der Hinsicht, dass man ihnen eine gewisse Zuversicht für ihr Leben gibt. Also ich muss mich jetzt ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, dass, also ich habe es jetzt nicht auf dich, Ari, abgesehen, aber du bist gerade 16, ja? Aber du kannst ja mal den Namen Ari ausblicken. Ich glaube, dass 16-Jährige heute schon sehr viel Sachen gesehen haben, die sie besser nicht gesehen hätten. In welchen Medien, in welchen Umständen, auch immer. Und ich glaube, dass sich mancher Blick von Jugendlichen etwas verdunkelt. Dass sie traurig werden, dass sie depressiv werden, dass sie merken, dass sie an der Sünde kleben und hängen und ein Suchtproblem haben und davon nicht wieder loskommen. Das sage ich überhaupt nicht abwertend oder um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Das ist die Erfahrung der säkularen Kinderpsychologie, die sagt, dass der Anteil von depressiven Jugendlichen von 12% auf 32% gestiegen ist in Deutschland. Dass die Selbstmordversuche durch die Decke gehen. Und das hängt damit zusammen, dass die jungen Leute ihre Zuversicht verloren haben. Die haben ihre Perspektive verloren. Die wissen nicht mal, wofür sie leben sollen. Und wie gesagt, ich war jetzt 4 Tage auf der Leipziger Buchmesse. Und wenn ich die Manga Convention mir angeguckt habe, hat jemand schon mal was gehört von Manga Convention? Also das sind so Figuren aus den japanischen Comics. Eine ganze Messehalle war nur für Manga-Literatur. Und jeder dritte Messebesucher waren, früher waren das Jugendliche, die sich verkleidet haben, also völlig verrückt. Heute sind es viele Erwachsene übrigens. Also viele rennen als Tiere rum, als Drachen rum, mehr weniger bekleidet als überhaupt bekleidet. Und mit denen kann man sehr gut reden. Und dann kannst du den Drachen fragen und die Maus und das Maschinengewehr, was da rumläuft. Und sagst, hey, warum läufst du eigentlich so rum? Die warten ja regelrecht darauf. Und die Antwort ist unisono, wir wollen wenigstens 5 Stunden in der Woche dem wirklichen Leben entfliehen. Und dann sind sie wirklich Maschinengewehr. Die machen die Geräusche. Wenn da eine Maus kommt, die quietscht wie eine Maus. Wenn ein Fuchs kommt, der bellt wie ein Fuchs. Und wenn du da 4 Tage stehst, dann habe ich mich echt gefragt, also will ich jetzt so bleiben oder werde ich Walfisch? Ja? Dann holen sie mich da runter und also von der Körperfülle neige ich eher zum Wal. Also das ist ja das Problem, dass wir, wenn du unter so einem Volk lebst, denkst du ja, nach 4 Tagen, du bist selbst nicht mehr normal. So, und genau in dieser Welt wachsen unsere jungen Leute auf. Und wisst ihr, was die brauchen? Das ist Trost im biblischen, positiven Sinn, dass wir es schaffen, unseren Kindern zu sagen, es gibt einen Weg, den du gehen kannst, es gibt ein Leben, das du leben kannst, das ist zutiefst befriedigend und fröhlich. Also Fröhlichkeit ist für mich untrennbar mit christlichem Glauben verbunden. Darf ich mal abschweifen? Ihr habt ja sowieso heute nichts mehr vor. Also 5. Mose 28, Vers 47. Bitte lernt den Vers heute Abend auswendig. 5. Mose 28, Vers 47. Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden dienen. Das ist doch eine Aussage, oder? Also Gott sagt in 5. Mose 28 nicht nur, dass wir seine Gebote halten sollen, seine Satzungen halten sollen, sondern Gott sagt, ich möchte auch, dass wir die Mundwinkel hochkriegen und dass wir mit fröhlichem Herzen und mit Freude Gott dienen. Und wenn deine Kinder das von dir gewohnt sind, dass du nach Hause kommst und du bist ein fröhlicher Mensch und du hast Freude, weil ich ja berechtigte Freude habe, also ich habe eine Hoffnung, ich habe einen allmächtigen Herrn, der an meiner Seite steht, also es kann mir nichts passieren. Der Herr Jesus sagt in den Evangelien, Klaus, alles, was die mit dir machen können, ist deinen Leib töten. Da, vergiss es. Ja. Aber sonst kann nichts passieren. Na, da bin ich ja froh, oder? Also ja, was soll passieren? Aber die Zukunft ist doch geregelt. Und ich meine, dass es mir sogar in meinem Leben hier auf der Erde schon extrem gut geht. Das hängt mit Trost zusammen. Dann steht hier, bezeugen. Bezeugen heißt, dein Kind wird dein schärfster Kritiker sein. Also meine Kinder sind es, sie sind gnadenlos. Manchmal denke ich, ein bisschen mehr Erbarmen mit mir könnten sie wirklich haben, wenn die manchmal meine Vorträge, Papa, erzähl doch nicht immer so viel von uns, das ist zum Kotzen. Wir kommen irgendwo hin und sagen, ach, du bist die Kinder von Klaus. Wir kennen die ganzen Geschichten. Darin haben sie recht. Aber bezeugen bedeutet auch, dass irgendwann mal das Kind ins Wohnzimmer kommt und es erwischt den Vater, wie er vor dem Sofa kniet und betet. Und wenn er das nie gesehen hat, wenn meine Bibel immer noch im Plaster eingeschweißt ist, dann bin ich kein sehr gutes Vorbild für meinen Sohn. Mein Sohn kennt alles von mir, alles. Und ich bin mal vor einigen Monaten etwas lauter in sein Zimmer und das sah wirklich aus. Ja, und ich habe ihm sehr nahegelegt, doch zumindest mal die ersten 3 Schichten von seinem Schreibtisch abzuräumen. Und dann sagt er zu mir, Papa, hast du jetzt gerade was vor? Ich sage, du lenk jetzt nicht ab. Ne, ich wollte nur mal in dein Zimmer gehen mit dir. Ich sage, das ist eine Frechheit, oder? Also gut, dann haben wir beide aufgeräumt. Also es hat ja keinen Sinn, wenn ich meinem Sohn sage, räum die ersten 3 Schichten ab und ich muss die ersten 5 Schichten abräumen. Was will ich eigentlich von ihm? Und das hängt für mich mit Bezeugen zusammen. Also bin ich ein glaubhaftes Vorbild für das, was er bei mir sieht. Und wenn, also wie gesagt, der Letzte, der jetzt ausgezogen ist, das war wie unser Ehetherapeut. Und der hat schon mal gesagt, wenn ich sehr nett mit meiner Frau umgegangen bin, was auch vorkommt, dann meinte er plötzlich am Abendbrusttisch, Papa, hast du demnächst wieder Ehevorträge? Also im Moment läuft es ja ganz gut bei euch. Das ist richtig frech, ja. Und da musste ich so lachen und wir machen dann so unsere Späße und so, ja. Er guckt zu, er guckt ganz genau zu. Und er weiß auch, dass Väter voller Fehler sind. Aber er hat das Recht, dass wir für irgendetwas ein Zeuge sind, für das, was wir leben. Und vor allen Dingen für das, was wir sagen. Und wenn unsere Worte hohle Worte sind, dann kannst du das vergessen. Also ich habe jetzt gehört von einem Fall, wo zwei 17-jährige Söhne, das waren auch noch Zwillinge, die haben ihre Gemeinde verlassen, weil sie nicht mehr hören konnten, wenn ihr Vater gepredigt hat. Und sie haben dann den anderen gesagt, wenn ihr wüsstet, wie dieser Mann zu Hause ist, dann würdet ihr mit ihm nicht einen Tag zusammenleben. Und das ist natürlich das ist ein Wahnsinn, ja? Das wollen wir nicht. Und dann ist es besser, wir haben als Männer auch mal eine kritische Frau, die uns dann vielleicht auch die Augen öffnet für ein Doppelleben oder Dinge, wo einfach bei uns Wort und Tat nicht übereinstimmen. Das ist die Frage der Kritikfähigkeit, die sicherlich immer noch weiter entwickelt werden kann. Bezeugt haben, dass ihr wandeln sollt, würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Ich finde, dass dieser Vers ganz viel Ausdruck. Und dann 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17. Da heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Das ist doch nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung von den ersten beiden Versen, 1. Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Eigentlich genau dieselbe Aussage. Wir haben es hier mit einem Vater zu tun, der uns liebt, der uns ewigen Trost gibt, der uns gute Hoffnung gibt und der unsere Herzen trösten und befestigen soll. Und vielleicht können wir mal aus diesem Vers das Wort befestige rausgreifen und anwenden für unsere Familie, dass wir es schaffen, durch Angewohnheiten, die wir in unsere Kinder legen, dass Dinge sich verfestigen. Oder befestigen, dass wir nicht so flatterhaft sind. Also heute finden wir das toll, morgen finden wir das toll. Ich finde es nett, wenn meine Kinder bei mir entdecken, es gibt Sachen, die sind mir so wichtig, dass ich dafür alles andere stehen lasse. Und das wissen meine Kinder, was das ist. Und irgendwie wird ihnen das auch wichtig. Also als der Sebastian und die Johanna den Reiherhals übernommen haben, die sind dort groß geworden, wussten sie genau, was auf sie zukommt. Und sie haben uns erlebt als Eltern, wie uns das ein Herzensanliegen war, dass es solch ein Gelände gibt, wo so eine Arbeit stattfindet. Und deswegen mussten die auch ein ganzes Jahr nachdenken, ob sie das wirklich wollen oder ob sie das nicht wollen. Und nachdem sie sich dafür entschlossen haben, waren sie fest darin und haben gesagt, wir machen das jetzt und jetzt möchten wir uns herzlich von dir verabschieden und würden uns freuen, wenn du das Gelände verlässt. Genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Das hatten wir eigentlich vor, aber das passiert dann, wenn Kinder auch befestigt sind. Und dann wissen die auch, was sie wollen. Und sie wissen, mit Papa Klaus auf demselben Gelände. Es ist besser, wenn wir einen Sicherheitsabstand von 800 Metern haben. Und den haben wir jetzt und bis jetzt fliegen noch keine Fetzen. Damit kommen wir weiter. Ach, das ist die falsche Richtung. Also uns fehlt jetzt die Zeit, dass wir alles durchgehen. Aber ich würde sehr gerne mit euch ein Beispiel aus dem Buch Das Herz der Väter noch durchgehen, zum Schluss, die letzten 3 Minuten. Und schlagt bitte mit mir auf Sprüche 3. Also Benni, ich lasse die ganze Folie hier bei euch. Ihr könnt ihr dann, wenn ihr wollt, noch weitergeben. Und wir lesen Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, er wird gerade machen deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deinen Nabel und Saft für deine Gebeine. Ehre den Herrn von deinem Vermögen, von den Erstlingen all deines Ertrages, so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Kufen von Most überfließen. In dem Buch Das Herz der Väter habe ich Sprüche 1 bis 9 behandelt, unter dem Hintergrund, dass ein Salomo mit seinem Sohn spazieren geht und er gibt ihm Ratschläge, weil das mein Vater mit mir so ähnlich gemacht hat. Und es gibt Hier eine Stelle im Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wir müssen unseren Kindern, vor allen Dingen unseren Söhnen beibringen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Weisheit und Verstand. Gott spielt das nie gegeneinander aus. Wir lesen in Sprüche 4, Vers 5, erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Punkt. Also wir sollen beides erwerben, aber wir dürfen das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Weisheit ist unsere vertikale Komponente. Wir brauchen als erstes eine Beziehung zu Gott und auf diese Beziehung sollen wir uns stützen. Das ist das Fundament. Das müssen unsere Kinder verstehen. Deswegen sagt Salomo hier in Kapitel 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Wir sollen unseren Verstand gebrauchen, ja, keine Frage, aber wir sollen uns nicht darauf stützen, das ist nicht geeignet, sondern stützen sollen wir uns auf unsere Beziehung, die wir zu Jesus haben. Und das lohnt sich wirklich. Und wer sich darauf stützt, der kann dann auch diesem Herrn vertrauen. Und wenn unsere Kinder das verstehen, dass sie zuerst eine vertikale Beziehung brauchen und dann können sie ihren Verstand in horizontalen Beziehungen gebrauchen, dann ist das völlig okay. Und das ist die Weisheit, die Salomo seinem Sohn beibringt. Denn Salomo hat ja gut angefangen und er selber bekommt eine Beziehung zu Gott und er sagt zu Gott, wenn ich einen Wunsch frei habe, dann gib mir nicht Verstand, sondern gib mir Weisheit. Und Gott hat ihm wirklich Weisheit geschenkt. Und dann möchte ich noch etwas sagen zu Vers 7. Das steht, glaube ich, in der nächsten Folie. Ach, das ist immer alles andersrum. Sei nicht weise in deinen Augen. Also wenn man mich fragen würde, was leider selten passiert, was findest du den wichtigsten Rat, den man seinen Kindern geben kann? Dann würde ich wahrscheinlich nicht lange überlegen und ich würde diesen Satz sagen. Weißt du, der Ari, jetzt lasse ich dich in Ruhe ab sofort und mein Freund da hinten, schon wieder vergessen. Ihr kriegt eine solide Schulausbildung, alles wunderbar. Und normalerweise ist die Welt, in der wir leben, so aufgebaut, dass wir jungen Leuten oder Kindern ein Gefühl vermitteln, dass sie viel wertvoller und viel pfiffiger sind, als sie wirklich sind. In den Schulen, die heute durchlaufen werden, werden Personen nicht zur Demut erzogen. Das ist einfach so. Sondern wir blähen uns auf, wir pushen uns auf, wir versuchen unsere Likes zu vergrößern und unsere Freundeskreis und wie die Zahlen alle heißen, ich kenne mich da auch nicht aus, also jedenfalls nicht so richtig. Und jetzt kommt plötzlich Salomo um die Ecke und er sagt zu seinem Sohn unvermittelt, sei nicht weise in deinen Augen. Also habe die Fähigkeit, dich kleiner zu machen, als du bist. Nicht zu viel von dir zu reden. Dich nicht so wichtig zu nehmen. Und stellt euch vor, wir hätten heute christliche Gemeinden, die durchsetzt wären von Brüdern, die genau diese Geisteshaltung haben. Sich nicht so wichtig zu nehmen. Sich nicht so in den Vordergrund zu drängen. Nicht zu denken, dass ich hier der Chef bin. Sondern demütig aufzutreten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr fremde Leute kennenlernt. Und es ist ja immer so, du lernst jemanden kennen und du merkst sofort, der kommt entweder von oben oder von unten. Ja? Also entweder der sagt dir sofort, was für ein toller Hecht er ist und was er schon alles gemacht hat, oder der sagt erstmal gar nichts und fragt dich, wie es dir geht. So kann man einem Menschen von unten begegnen oder von oben. Und wir haben heute 95% von Leuten, die kommen alle von oben, die können alles besser als du. Und da werde ich immer ganz klein und mickrig und denke, oh, jetzt hältst du am besten die Klappe. Und Salomo sagt seinem Sohn, sei nicht weise in deinen Augen. Und wenn wir das unseren Kindern mitgeben könnten, reiß das Maul nicht so auf. Sei doch mal bescheiden, sei höflich. Ich habe einen jungen Bruder begleitet, so. Und das war ein nettes, nenn es wie es will, heute nennt man das Mentoring, damals war das einfach eine Freundschaft. Und er hat Physik studiert, und wenn du heute Physik studierst, dann kannst du eigentlich gleich in den Vorruhestand gehen oder so. Also es ist jedenfalls sehr schwierig, irgendwie eine Arbeitsstelle zu kriegen. Und dann gab es eine Stelle und da haben sich 9 Physiker auf die Stelle beworben. Und er, Klaus, bete für mich und sieht gar nicht gut aus und so. Naja, er dann dahin und da wurde dann ein paar Aufgaben gestellt und er war völlig verunsichert, weil er sagte, das ist nicht lösbar, was der von mir will. Also entweder ich bin hier an der falschen Stelle oder... Und dann wollte der Chef am Ende einfach nur wissen, Herr Sowieso, beherrschen Sie das Thema? Können Sie das oder können Sie das nicht? Und der ist alle Tode der Welt gestorben in dem Test. Und dann sagt er am Ende, also es ist mir jetzt egal, was Sie von mir denken, aber das, was Sie von mir wollen, kann ich nicht und ich glaube auch, dass es nicht geht. Alles andere überlasse ich Ihnen. Dann mussten die alle raus. Dann dauerte das einen halben Tag, dann wurden die alle wieder dahin bestellt. Und dann bekommt der die Stelle. Und dann sagt er, können Sie mir erklären, was hier eigentlich los war? Er sagte, ich habe den Test nur gemacht, um rauszubekommen, ob die Leute, die mir gegenüberstehen, ehrlich sind. Ob sie so ehrlich sind, zu sagen, dass ich es nicht kann. Ist natürlich gemein irgendwo, ja. Aber wenn er jetzt auch das Maul aufgerissen hätte, wie seine 8 Konkurrenten, die da saßen, also manche haben gesagt, klar, habe ich schon ganz oft. Also ich bin kein Physiker, ich bin genau das Gegenteil. Also null. Und da habe ich mir gedacht, wenn er Salomo zum Vater gehabt hätte, dann hätte der ihm genau das empfohlen. Sei nicht weise in deinen Augen. Reiß das Maul nicht weiter auf, als es nur irgendwie geht, sondern mach es lieber ein bisschen zu. Sei doch mal bescheiden, fahr doch mal ein bisschen runter. Die ganze Welt muss nicht wissen, was du für ein gewaltiger Hecht bist. Und das steht in der Bibel. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also es gibt Dinge, die sind einfach böse. Die ganzen Sprüche sind voll davon. Und es ist kein Zufall, dass Sprüche 6 und 7 einen Bordellbesuch beschreibt. Also wie eine Frau einen Mann abschleppt und wie sie ihn dazu bringt, sein Hirn abzugeben und Sachen zu machen, die völlig widersinnig sind. Warum beschreibt Salomo das schon in den Sprüchen? Weil das unser Problem heute in Deutschland ist. Ich habe letzte Woche mit einer Schwester, also nicht in der Küche zusammengearbeitet, keine Angst, aber ich habe sie da getroffen in der Küche und sie arbeitet in Bonn unter Prostituierten. Und er sagt, Klaus, es ist in den letzten 10 Jahren unbeschreiblich, was in Deutschland los ist. Und dann haben sie eine neue Schwester rekrutiert, die mithilft und die auf den Strich geht, Straßenstrich geht, Bordelle besucht, Kontakte herstellt zu den Frauen. Und plötzlich hat die Dienst, also die dürfen dann wirklich an die Frauen ran, dürfen mit denen reden, dürfen mit denen beten. Und sind dann Kontaktpersonen, wenn sie doch mal schwanger werden sollten, dass sie sie dann da rausholen können. Aber eines Tages trifft sie einen führenden Bruder ihrer Gemeinde im Bordell. Und dann war für sie alles zu Ende. Alles zu Ende. Und die Frage ist, ob wir das überhaupt noch ernst nehmen, was hier steht. Weiche vom Bösen und fürchte den Herrn. Also jetzt unterstelle ich euch nicht, dass ihr da eine Zählerkarte habt, aber es sind auch nicht immer die gravierend krassen Dinge, sondern das Böse. Wo beginnt das eigentlich? Vielleicht hast du eine böse App auf deinem Handy, die dich immer wieder Peace sagt und die dich in ihrer Abhängigkeit bringt und du kommst einfach nicht davon los. Dann kann ich dir nur empfehlen, geh auf den Felsen, den du mir beschrieben hast, wo die Leute sich hier das Leben nehmen. Und schmeiß dich nicht selber runter, aber schmeiß dein Handy runter. Ich habe einen jungen Bruder, der hat Heavy Metal gehört. Und der hatte einen ganz gottesfürchtigen Vater. Der konnte nicht Heavy Metal schreiben, aber die Geräusche, die aus der oberen Etage kamen, die waren für ihn schrecklich. Und er hat jahrelang gebetet, Herr, heile meinen Sohn. Und irgendwann sitzt er an seinem Frühstückstisch und macht das Fenster auf und sieht, wie draußen am Fenster Schallplatten runterfliegen, so eine nach der anderen. Und am Ende kam der Schallplattenspieler, rums, im gewaltigen Krach. Und dann war das Thema Heavy Metal beendet, ja. Aber
Aber er konnte das nicht machen. Er musste warten, bis der Junge da oben auf den Trichter kommt, dass er sich kaputt macht mit dieser Musik. Und heute läuft sehr vieles über Musik. Manchmal frage ich junge Leute, ich möchte deinen Namen nicht wissen, deine Blutgruppe auch nicht. Sag mir einfach, welche Musik du hörst. Der ist geheilt. Also der ist wirklich geheilt. Und manchmal wünsche ich mir so eine Aktion viel mehr. Und dann ist doch interessant, dass im Vers 8 steht, es wird Heilung sein für deinen Nabel und Saft für deine Gebeine. Wir können unseren Körper mit Pornografieabhängigkeit kaputt machen. Und das ist nicht nur ein Problem von 16-Jährigen oder 18-Jährigen, das ist ein Problem von 72-Jährigen. Was weiß ich, da ist kein Alter vorgescheut. Wir haben ein paar Bücher mitgebracht von Österreich, wo wir mit Christen zusammenarbeiten, die Schulungsmaterial rausgeben, wie man von diesen Abhängigkeiten loskommt. Wir müssen darüber reden, dass auch unser körperlicher Zustand abhängt von dem, wo wir uns geistig bewegen. Und dann kommt eine, und damit möchte ich auch schließen, dann kommt eine Ermahnung im Vers 9, ehre den Herrn von deinem Vermögen. Ich möchte euch bitten als Väter, bringt euren Kindern auch einen entspannten Umgang mit Geld bei. Ihr seid ihr natürlich in Schwaben, ja, und seid immer so am Sammeln. Also ihr müsst mehr Freistil schwimmen, ja, so mehr und andersrum. Und wir haben es uns angewöhnt am Abendbrotstisch, als unsere Kinder langsam durchblutete Hirne hatten, dass wir ihnen gesagt haben, hey Kinder, wir haben auf dem Konto einfach 3.000 Euro zu viel Geld. Habt ihr eine Idee, was wir machen wollen? Und dann durften sie Vorschläge einreichen. Und die Vorschläge durften nur einen Punkt nicht enthalten. Es durfte auch nicht auf Umwege ihnen zugutekommen. Und dann ging es um irgendwelche Missionare, es ging um irgendwelche Arbeiten. Aber sie sollten einfach das Prozedere kennenlernen, dass es normal ist, den Herrn von seinem Vermögen zu ehren. Warum geben wir nicht Geld weiter und sammeln immer so viel? Wisst ihr nicht, dass ihr sterben werdet? Also ihr könnt damit ja nichts mehr machen. Und deswegen ist es gut, man gibt es vorher weg. Und unsere Kinder hatten dann einen Heidenspaß dran. Die merkten dann, was für eine Freude das auslöst, anderen wirklich irgendwie eine Freude machen zu können. Das steht hier in der Bibel. Ehre den Herrn von deinem Vermögen, von den Erstlingen all deines Ertrages. Und was ist die Folge im Vers 10? Dann bist du irgendwann ein armes Schwein. Nein, es steht nicht da, sondern es steht da, so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Kufen von Most überfließen. Das ist Gottes Ironie. Du gibst Geld weg und es kommt alles wieder. Darf ich euch mal ein Beispiel erzählen? Also zu Ostzeiten war Westgeld. Gibt es hier Ossis, oder? Nicht so richtig. Ach, da hinten, mein Freund aus dem Erzgebirge, natürlich. Also, zu Ostzeiten hat man Westgeld so gehütet, wie ich heute meine Frau jeden Abend einpacke. Also, es war einfach der Wahnsinn, ja. Und dann habe ich jahrelang mein Westgeld gehortet und hatte am Ende 300 Westmark. Die habe ich wie Donald Duck jeden Abend immer rumgeschaufelt und mich gefreut dran. Dann kam plötzlich die Wende und ich hatte einen sehr guten Freund und der rief mich an, direkt nach der Wende, 4 Wochen nach der Wende, sagte, hey Klaus, Wende, Grenzen sind auf. Hast du schon gehört? Ja, ich sage, das habe ich schon gehört. Wir können jetzt in die Mission. Ich wollte mein Leben lang nach Afrika in die Mission. Na, ich sage, dann mach einfach. Ja, ich habe jetzt schon einen Flug gebucht und mir fehlen noch genau 300 Euro. Ich sage, warum rufst du mich da an? Naja, jedenfalls, das war... Und ich kann euch nicht vorstellen, was sich in mir für Kämpfe abgespielt haben. Also der Idiot, ja, also warum muss der unbedingt nach Afrika? Der kann doch auch irgendwo, was weiß ich, in Freiburg in die Mission gehen oder nach Karlsruhe oder... Aber der ließ nicht locker, der wollte unbedingt nach Afrika. Naja, jedenfalls, meine Frau hat mich ganz kurz geknetet und dann weg mit der Kohle. Ich sag, du, ich wag's kaum zu sagen, wir haben gerade 300 Euro hier, die kannst du haben, kannst du fliegen. Los. Aber innerlich habe ich viele Tränen vergossen. Eine Woche später haben wir einen Verwandtenbesuch gemacht, das war ja damals so üblich. Die Ossis, die sind dann alle nach dem Westen und wollten mal sehen, wie es da so ist. Und wir haben bei entfernten Verwandten gewohnt. Und mein Traum war immer, einmal einen Baumarkt besuchen. Ja? Also ich habe nie mehr als 3 Zangen nebeneinander gesehen vorher. Und die auch nur mit Beziehungen. Und jetzt einmal in den Obi gehen, das war das höchste Glück für mich. Also sind wir Freitag dahin gefahren mit dem Trabant. Die Wolken haben sich dann irgendwann verzogen. Und dann Sonnabend früh habe ich gesagt, habt ihr irgendwelche Wünsche, wollt ihr eine Burg besichtigen? Ich sage, ich will keine Burgen besichtigen, ich will einen Obi. Also, ab in Obi. Also, dann sagte der zu mir, Mensch Klaus, hat ja keinen Sinn. Hast du Geld? Ich sage, na ja, eigentlich nicht. Er sagt, da guck mal unter dein Kopfkissen, wir haben dir da was hingelegt. Das habe ich noch gar nicht gemerkt, deswegen habe ich so schlecht geschlafen. Da bin ich wieder in mein Zimmer und da lag unter meinem Kopfkissen ein Kuvert, wirklich, von den netten Leuten. Ihr wisst genau, was drin war. 300 Euro. Also nach 5 Tagen habe ich die 300 Euro wiedergekriegt, sofort in Zangen umgesetzt. Ja. Und das ist jetzt irgendwie, ihr denkt vielleicht, ich bin nicht ganz klar im Kopf, ja, aber für mich war das so irgendwie ein deutliches Zeichen, Gott sieht das doch alles. Gott sieht alles, was wir machen. Und wenn wir sagen, ja, der Junge soll nach Afrika fliegen, dann sagt Gott, lass das mal alles meine Sorge sein. Ich werde dafür sorgen. Als wir auf den Reiherhals gezogen sind, da waren unsere Konten solide bei Null. Also einfach bei Null. Wir hatten kein Geld mehr. Und wir saßen da und wir waren glücklich. Und haben gesagt, Gott, wenn das jetzt hier irgendwie weitergehen soll, dann sieh zu, dass wieder Leben in die Sparkasse kommt. Und er hat dafür gesorgt. Natürlich mussten wir arbeiten dafür. Uns Gedanken machen. Wir haben dann eine kleine Kanustation gegründet. Alles Mögliche gemacht, dass wir wieder auf die Beine gekommen sind. Aber Gott hat uns gesegnet. Überreich gesegnet. Und die Saat, die können wir legen bei unseren Kindern, wenn wir sie heute daran gewöhnen, ihren Herrn von dem Vermögen zu ehren. Es tut mir das leid, es ist wirklich ein bisschen länger geworden. Lass es uns zusammenfassen. Bitte steht auf der Seite eurer Kinder und lasst eure Herzen verändern, dass sie sich ihren Kindern zuwenden. Amen.